Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts KIG Pausengong. Wir sind heute wieder im Podcaststudio des Michaelsbundes. Wie immer dabei Rainer Maria Schießler. Servus, schön, dass du da bist. Und unser heutiger Gast, Herr Pater Bartlock, Österreicher Theologe, Jesuit. Schön, dass Sie da sind und dass Sie sich Zeit genommen haben in diesen Zeiten.
Danke für die Einladung.
Sie sind in Österreich geboren, haben in Innsbruck Theologie und Philosophie studiert. Nach einem Auslandssemester in Israel treten Sie dann jedoch aus der Priesterschule aus und sind dann, wie Sie so beschreiben, nach einem Erwachen während Ihres Auslandssemesters in den Jesuitenorden eingetreten. Sie haben dieses Erwachen unter anderem mit dem Zusammenleben in der Bibelschule und dem gemeinsamen Leben einer Gruppe aus Frauen und Männern begründet. Warum?
Ja, ich war davor im Priesterseminar und da waren wir damals 80 Studierende. Heute sind dort noch 12 aus 3 Diözesen und einige sind Inder und Afrikaner. Es war eine geschlossene Welt damals und das war für mich natürlich eine große Umstellung und auch ein Schock. Statt 80, 20. Ich habe das Zimmer mit 3 anderen geteilt. Einer davon ist heute Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Wir mussten selber kochen, waschen und das war natürlich eine gruppendynamische Ausnahmesituation. Ich war 22 und ja, das hat mich dann schon geprägt. Und dort hatte ich schon überlegt, möchte ich wirklich in eine Diözese, möchte ich in einen Orden? Und das ist halt dann dort gewachsen und gereift, hat aber noch ein Jahr gedauert, bis ich dann ansuchte, um ins Noviziat aufgenommen zu werden. Das ist jetzt 40 Jahre her.
Und jetzt sind Sie Jesuit. Was ist der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied?
Jesuiten sind katholisch.
Immer noch oder wieder?
Immer noch. Und ich möchte nur daran erinnern, dass der Papst ein Jesuit ist.
Genau,
das wäre die nächste Frage. Auch wenn er nicht hinter seinem Namen das Ordenskürzel SJ hat. Ja, ich bin jetzt 40 Jahre dabei und das hat sich einfach bewahrheitet. Das war eine gute Entscheidung, was nicht heißt, dass es nicht Auf und Abs gibt und einen langen Ausbildungsweg. Ich bin 1993 geweiht. Aber ich bin glücklich und zufrieden und auf die Frage, würdest du das noch einmal machen? Ja, man fragt dann auch nicht nach 40 oder 50 Jahren, würdest du die Elisabeth oder den Franz noch mal heiraten? Da wechselt man die Pferde nicht mehr.
Aber eine Frage schon, ich war ja selber im Noviziat der Kapuziner, es hat ja eine ganz bestimmte Stilrichtung, wenn ich mich für einen Orden interessiere oder vielleicht sogar entscheide oder das Noviziat versuche zu durchleben. Ich gehe in einen Volksorden wie meine Kapuziner, ich gehe in einen Lehrorden, ich gehe in einen monastischen Orden. Was ist der Beweggrund, dass ich mich für die Jesuiten interessiere? Ja. Jetzt weiß ich, Innsbruck, da bin ich dann abgewandert, da ist natürlich auch von der Lehrtätigkeit jesuitische Tradition sehr stark. Wieso interessiert sich ein junger Mann für die Jesuiten?
Also du hast schon recht, es ist kein Zufall, ob man jetzt Kapuziner oder Jesuit oder Dominikaner wird. Und bei mir war es einfach so, Benediktiner und das Chorgebet, das hat mich schon auch immer angezogen, fasziniert. Aber in Innsbruck gab es eben damals 16 Jesuitenprofessoren, heute sind es noch 4. Und mich hat da die Mischung aus Intellektualität und Spiritualität einfach beeindruckt, angezogen. Ich kann fromm sein, obwohl ich denke, ich muss den Verstand nicht vor der Kirchentür oder vor der Vorlesungssaal ablegen. Ja, und dann waren das halt 2, 3 Jesuiten, die mir besonders imponiert haben. Und das hat dann natürlich auch seine Zeit gebraucht. Aber wenn du Exerzitien machst, in dich gehst, auf die Regungen achtest, ja, dann wirst du halt auch mit Spiritualität vertraut. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es mal und jedenfalls hält das auch nach 40 Jahren noch.
Also ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich war an eurer Hochschule in der Karlbergstraße, habe aber dort die notwendigsten Dinge gemacht, sprich Hebräisch und ein bisschen Aramäisch gelernt. Die Philosophie war für mich nicht zu erreichen. Also für mich wart ihr Jesuiten immer, ich sage es einmal, bayerischer Staffelzug. Also darum hätte es das Interesse für mich, für den Orden nicht gegeben. Ich hätte mich da als minder bemittelt selber betrachtet oder eingeordnet, dass ich mich dafür interessieren würde und habe eigentlich jeden bewundert, der der sich der Spiritualität erstellt. Stichwort ignatianische Exerzitien. Das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich der so standgehalten hätte, wie wenn man das wirklich konsequent durchzieht. Die Frage mit der Bibelschule hätte ich noch.
Ja.
Ist es diese Bibelschule, die einige meiner Mitstudierenden damals mitgemacht haben, wo man im Heiligen Land unterwegs ist und die Bibel, ja, jetzt, ich will nicht sagen auswendig lernt, aber die Bibel völlig in sich hineintransportiert, sage ich mal so.
Also geleitet wurde die, es war die dritte Bibelschule von Wolfgang Fenneberg, genau, der dann später in seinen 50ern ausgetreten ist. Da war damals auch Georg Sporschil mit dabei, ein enger Freund von ihm, der dann im März zurück musste, weil Karl Rahner gestorben ist. Das war 1984. Und das damalige Curriculum war einfach 3 Monate und während der 3 Monate 4 Wochen unterwegs, 1 Woche in Galiläa, 1 Woche im Sinai, alles zu Fuß und mit Bussen und wahrscheinlich auch völlig unklug manches. Es gab damals den 2. Libanonkrieg, ich hatte noch nie Panzer gesehen und Flugzeuge. 1 Woche in Jerusalem und am Schluss 1 Woche Exerzitien in Emmaus. Ja, die Orte Jesu ergehen, ja, wenn man da mit Philosophie vorliest und dann plötzlich die Dinge sieht, das ist ganz was anderes. Für mich war ja interessant, dass ich dann 2019, also über 30 Jahre später, nochmal 3 Monate in Israel war. Das war nach meiner Krebserkrankung eine Sabbatzeit und da war für mich interessant, wie nehme ich das Heilige Land wahr mit 22 und wie ist es jetzt, wenn ich 57 bin. Und das war für mich natürlich etwas ganz anderes. Ich war inzwischen zum Priester geweiht, promoviert und eine ganz andere Erfahrung als 1984. Aber diese erste Erfahrung war für mich so wichtig, weil sie mich auch aus dieser Blase Priesterseminar herausgeholt hat. Und wie ein Hieronymus oder ein Bargil Bixner, ein Benediktiner übrigens, sagte im Heiligen Land, Amateurarchäologe aus Südtirol, das Heilige Land ist halt das 5. Evangelium. 4 lesen wir in Büchern, das 5. können wir sehen, ergehen. Wir sind viel gewandert. Und das war für mich eine ganz einschneidende Lebenserfahrung. 3 Monate sehr dicht und dann kommst du zurück und hast wieder die Rundumversorgung in einem römisch-katholischen Priesterseminar.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Wenn ich mit Jugendlichen im Heiligen Land unterwegs bin, was momentan ja leider nicht möglich ist, dann war es zum Beispiel immer Standardprogramm, dass wir einmal um den See Genezareth herumgelaufen sind. Mit Übernachtung in den ganz einfachen Häusern und so. Aber gehen in der Langsamkeit der Fortbewegung, den Raum ganz anders wahrnehmen und dann die entsprechenden Bibelstellen anhören und sie ganz anders erleben. Aber ihr habt ihr dann den Text der 4 Evangelien auch wirklich auswendig gelernt oder nur gelesen?
Nur ist ja blöd. Gelesen, aber Fenneberg hat großen Wert darauf gelegt, dass wir auch Stellen auswendig lernen. Und ganz am Ende, als wir Exerzitien machten in Kobebe Emmaus, da sind wir von Jerusalem nach Emmaus gegangen und Lukas 12, 10 bis 34 oder Vers 35, ja, in 2-3 Stunden kannst du das schon auswendig lernen. Das behältst du dann auch das ganze Leben lang. Und solche Stellen trägt man mit sich herum, genauso wie eben die Bilder. Wenn du am Berg der Seligpreisungen bist, über den See schaust, die Hörner von Hittim siehst, das Taubental siehst, Migdal, Magdala siehst, mir kam immer, gesehen hat Jesus auch nichts anderes. Es stehen halt vielleicht mehr Häuser herum und Autos gab es damals nicht. Es hat mich damals sehr fasziniert mit 22, wo man natürlich auch empfänglich ist, ja.
Und was halt sehr faszinierend ist, der Weg von Ost-Jerusalem nach Jericho. Wenn man da 7 Stunden da unterwegs ist, das war die Kälte, und wenn man dann das Evangelium den Jugendlichen dann vorträgt vom barmherzigen Samariter, von dem, der da unten im Graben liegt, und wenn man die Hitze spürt, die aber sehr angenehm ist, weil es ja keine tropische Hitze ist, und also wirklich den Stein berühren kann, der hier einfach entweder mein Lebensende bedeutet, wenn ich nicht Hilfe kriege, oder halt mein Baustein, mein zum neuen Eckstein wird.
Richtig, und ich habe deshalb auch verstanden, warum der frühere Aachener Bischof, der Klaus Hämmerle, Neupriester im Sommer ihrer Priesterweihe ins Heilige Land geschickt hat und gesagt hat, wenn die zurückkommen, schauen die Predigten anders aus. Man muss diese Orte auch mal gesehen haben, sonst faselt man da so herum. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, das Glück, zweimal drei Monate im Stück in meinem Leben und war dann natürlich auch als Pilger einmal sogar im Urlaub in Israel. Alles, was jetzt ja im Moment wegen der Lage nicht möglich ist.
Und zu Pater Sporschil muss man vielleicht sagen, das weiß halt auch noch, der hat ja unglaublich auf dem sozialen Sektor gewirkt. Das, wenn ich, müssen Sie mir verbessern, in Rumänien für Straßenkinder Hilfseinrichtungen gegründet. Also was mir jetzt wichtig ist, und das hat mir so imponiert, es geht halt nicht nur ums Intellektuelle. Die Jesuiten sind halt nicht nur die, die gescheit schmatzen, auf Deutsch gesagt, sondern die langen hin.
Die greifen
bei
auch
den Ärmsten der Armen.
Richtig. Ja. Also da ist der Pater Sporschil natürlich ein herausragender Jesuit. Auf der anderen Seite der Provinzial, der mich aufgenommen hat, Josef Czerwinski, schon verstorben, damals österreichische Provinz, die es jetzt nicht mehr gibt. Es gibt jetzt die zentraleuropäische Provinz. Der war kein überragender Intellektueller, aber ein feinsinniger Mensch, der hat mal über Professoren gesagt, der weiß alles und sonst nichts. Wir schauen ja heute nicht nur auf den IQ, sondern auch auf die Social Skills, auf den EQ. Und das ist schon auch wichtig. Und mein Lieblingslehrer, Walter Kern in Innsbruck, der pflegte immer zu sagen, also es gibt schon Geistesriesen und Intelligenzbestien, aber auch die Gesellschaft Jesu hat nur einen Karl Rahner in 100 Jahren hervorgebracht und nicht 10. Und da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen und wissen, ich koche auch nur mit Wasser. Es gibt Spitzenbegabungen, aber intellektuelle Begabung allein ist es nicht. Es geht um ein Hineinfühlen, ein Hineinspüren. Und deshalb ja auch von Ignatius von Loyola her, ja, mit allen Sinnen, nicht nur mit dem Gehirn. Und wir sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen. Und das ist ja auch in den Exerzitien, in den geistlichen Übungen ganz wichtig.
Da waren schon Persönlichkeiten dabei. Pater Albert Keller, den habe ich im Studium auch ein bisschen genießen dürfen. Der ja so ganz nebenbei, was viele ja nicht wissen, war der ja geistlicher Patron bei den Gebirgsschützen in Tegernsee. Ja, hat sich immer die Kluft angelegt mit kurzen Lederhosen. Er, ich glaube, Baden-Württemberger war er. Aber hat er keine Scheu davor gehabt und auch keine Scheu, dass er, der Durchdachte, der Professor, sich herstellt vor einfachen Leuten und hier richtige Volkspredigten hält und den Leuten sagt oder bei uns in der Vorlesung uns gesagt, meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen nur eines sagen, Sie werden mich nie kränken, weil das mache ich Ihnen dann schon allein. Aber ich entscheide darüber, wie nah sie mir kommen.
Wenn wir jetzt über die Kirche reden, reden wir nur über Männer. Und bei uns im Bildungsverband sind dann 90% Frauen. Die Frage jetzt an Sie, Herr Pater Bartlock, welche Rolle kommt der Frau eigentlich bei Ihnen in der Jesuitenkirche zu?
Also es gibt keinen weiblichen Zweig der Jesuiten, aber es gibt ignatianische Gemeinschaften, die in ihrer Spiritualität ganz eng an Ignatius dran sind. Die englischen Fräuleins, wie sie sich früher nannten, jetzt Congregatio Jesu, die Helferinnen und andere Gemeinschaften. Also es gibt aber keine Jesuitinnen. Da hatte Ignatius seine Erfahrungen in Spanien mit Inés Pascual und einer anderen. Und dann hieß es mal, die Feminis non admittendibus in societatem, warum Frauen nicht in die Gesellschaft Jesu eintreten sollen. Aber das ist heute ein weitgehend, ich würde sagen, partnerschaftliches Miteinander und wir reden von einer ignatianischen Familie. Und für mich hat es schon begonnen damals in der Bibelschule, dass ich da mit Männern und Frauen zusammen war. Auch mit so banalen Dingen, wenn 10 geduscht hatten, gab es kein warmes Wasser mehr und die Nächsten konnten am nächsten Tag duschen. Ich hatte damals ein Büchlein von Karl Rahner mit, was heißt Jesus lieben? Und da ist der schöne Satz drin, man muss den Mut haben, Jesus um den Hals zu fallen. Das hat mich sehr fasziniert mit 22. Aber ich wäre während der 3 Monate lieber einer Ruth um den Hals gefallen, die mich aber nicht erhört hat. Aber wegen ihr bin ich dann aus dem Seminar ausgetreten. Mit der habe ich noch Kontakte, aber die ist ganz einen anderen Weg gegangen. Und Frauen sind für manche Männer erst recht in der Kirche eine Bedrohung. Und deshalb haben sie Angst und werden dann verklemmt oder verkrampft. Und das prägt ja wahrscheinlich die Debatte um Frauenweihe oder den Ort von Frauen in der Kirche auch ein.
ich sage das ja gerne, wenn ich gefragt werde bei Veranstaltungen von Frauen, ob ich mir das erklären kann, warum die Kirche die Frauen nicht mag. Sage ich, und wir mengen euch, und wir euch mengen, wir haben eine Angst vor euch, weil ihr könntet ja besser sein, vielleicht seid das ja wirklich. Gell. Es ist echt eine Kompetenzfrage, in dem Sinne, dass ich jetzt an den Schlüsselstellen dieser Kirche sich befindliche Personen vielleicht eingeschränkt fühlen, dann, wenn Frauen hier mehr Sagen haben?
Also meine Supervisorin, als ich Pastoraljahre machte in Wien, 91, 93, hatte ich eine Ordensfrau als Supervisorin, beste Erfahrungen. Dann hat mich der Provinzial gefragt, als es auf die Weihe zuging, wer ist dein Primizprediger? Und dann sage ich, die Hildegard. Er sagt, wer? Sagt die Schwester Hildegard Teuschel. Ja, das geht gar nicht, da wird der Kardinal Groher Kopf stehen. Ich sage, du musst es ihm ja nicht sagen. Ich habe dann nachgegeben, ich habe darüber auch mal geschrieben, ich habe gesagt, die kennt mich gut, die hat mich 2 Jahre begleitet, die muss nicht Priester sein. Und die Hildegard hat mir dann eine private Primizpredigt gehalten im April 93. An die kann ich mich noch erinnern, an den Primizprediger nicht. Und ich habe damals nachgegeben, weil ich einem Konflikt ausweichen wollte. Heute hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, das wirst du dann schon sehen. Oder ich hätte gesagt, entweder die oder niemand. Es war damals eben so. Und ich muss gestehen, vor 40 Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, dass Frauen in der katholischen Kirche möglicherweise Priester werden. Wenn im Studium jemand gesagt hat, ich fühle mich zur Priesterin berufen, dann hat man sich halt gedacht als Seminarist, naja, falsches Geschlecht. Pech gehabt. Heutzutage frage ich mich, wie die Kirche das eigentlich verantworten kann, zu sagen, wir haben von Christus her nicht das Recht, Frauen zur Weihe zuzulassen. Woher wissen wir das? Wir haben eine 2000-jährige Tradition, ja. Aber Traditionen kann man auch beenden.
Erstens mal das. Und ich kann ja dann mit so hehren Erklärungen, wie es jetzt der Franziskus gemacht hat, die Gegenüberstellung des marianische und der petrinische Prinzip, das klingt ja alles ganz gut, aber es löst nicht die Frage, die da ist, die im Raum ist, die vor allem in diesen Frauen da ist, die sagt, ich bin doch getauft, also in alle Taufeinheit in Christus, warum sagst du mir, ich bin nicht in der Lage, Christus ganz zu repräsentieren. Wenn ich dann auch noch von meiner eigenen Biografie ausgehe, es waren ja dann doch Frauen, die mir als erstes in diesen Glauben eingeführt haben. Und damit beweisen sie ja, dass sie die Kompetenz haben.
Mütter, Großmütter sind eigentlich die Traditionsträgerinnen, auch in der Kirche. Das würde ja Franziskus auch anerkennen. Er ist natürlich ein Latino und hat schon oft eine Macho-Sprache, also Frauen als Erdbeeren auf der Torte und solche Sprüche oder Klerikalismus im Rock. Den gibt's ja, aber es ist ein Negativbild und da wünschte ich mir schon, dass manche den Mut hätten, ihm zu sagen, du lieber Franziskus, das mag sich in Argentinien ganz gut anhören und flott, aber in andere Sprachen übersetzt ist es einfach abwertend und ausgrenzend. Natürlich, von wem wird er beraten, muss man ja auch sagen. Diakonat der Frau, da gibt es immerhin eine Kommission, die schon abgeschlossen war, die hat er jetzt wieder geöffnet. Aber er zögert und zaudert und hat wahrscheinlich Angst, dass das zu einer Spaltung kommen könnte. Und andererseits, für mich ist es jetzt, anders als vor 40 Jahren, sehr wohl ein theologisches Problem, wenn Mädchen oder Frauen sagen, ich fühle mich zur Priesterin berufen. Da können wir doch nicht einfach sagen, Pech, du hast das falsche Geschlecht. Und, wie du eben sagst, was heißt Christusrepräsentanz? Geht das nur mit einem Mann? Ich würde sagen, nein.
Ja, oft ist ja dieser Cocktail, der da gemixt wird, der ist so irrational und die Leute sind natürlich schon dahinter gekommen, dass sie auf der einen Seite sagen, also hier ist die Kirche, sie ist das Marianische, die Kirche ist die Braut Christi und da ist Christus, der Bräutigam. Das kann ich theologisch alles nachvollziehen, finde ich ein wunderschönes Bild auch. Und nur die Kirche besteht ja auch nicht nur aus Frauen. Und auf einmal ist aber Christus der biologische Mann und auf einmal ist diese theologische Argumentation weg. Und weil Christus der Mann war, kann nur der Mann diesen Christus repräsentieren. Da ist ein, ja, wie soll man sagen, da ist ein Knacks in der Logistik, da ist ein Knacks in der Begründung drin und der macht sprachlos und darum kommen wir da keine Millimeter weiter. Gestern war ein tolles Evangelium und zwar, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die Jünger sagen, ach, jetzt haben wir gar kein Brot dabei. Und dann sagt doch Jesus, kümmert ihr euch um das Brot? Auf Deutsch gesagt, kümmert euch um die wesentlichen Dinge. Könnt ihr euch denn nicht erinnern, wie damals bei der Speisung der 5000 und so weiter? So quasi, überlegt halt einmal, was ist wirklich wichtig?
Macht selber mal, tut, ja, was ihr geht, könnt.
Gebt ihr ihnen zu essen. Bleibt doch nicht an diesen Detailfragen hängen. Haben wir jetzt genug Brot für Brotzeit dabei? Schaut halt, was die Leute wirklich brauchen. Und das haben wir gestern, ich habe den Leuten in der Kirche gesagt, da müssten wir als Kirche viel offener sein, viel mehr aus uns herausgehen und sagen, und wir wollen ja keine Revolution. Ich habe eine Frau bei mir da gehabt, die hat gesagt, sie ist sehr konservativ eingestellt, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass bei ihr in der Gemeinde eine Frau vorne im Altar steht. Da habe ich gesagt, meine gnädige Frau, das spielt aber jetzt gar keine Rolle, was Sie sich vorstellen können, sondern was allein eine Rolle spielt, ist, was diese Kirche tut, um sich für jetzt und für die Zukunft aufzustellen und was die Kirche aus der Vergangenheit gelernt hat. Im Übrigen, und das war ja der nächste Themenblock, die Frau war ja nicht immer so stiefmütterlich behandelt in der Kirche. Sie hatte ja Führungsrolle, vor allem in der Urkirche.
Das hat Hubert Wolf und das haben andere aufgedeckt. Das ist das eine. Das andere ist, bei uns in St. Michael können Frauen predigen. Das tun sie auch. Auch in Gottesdiensten. Natürlich auch im Choralevensong. Und ich genieße das immer. Frauen denken und ticken anders, haben andere Bilder, beginnen anders. Ich erlebe es immer als Bereicherung. Und ich gehe nicht primär, wenn ich an Frauen denke, immer nur vom Negativen aus, wie das viele tun. Und abgesehen davon, man kann natürlich nicht so tun, als ob es in der evangelischen Kirche schon seit Jahrhunderten die Frauenordination gäbe. Da waren die Bayern ja auch ganz hinten dran, wie ich neulich bei einem Requiem mit dem Landesbischof erfuhr, wo eine Oberkirchenrätin hoch in den 90ern begraben wurde, die gerne ordiniert worden wäre. Das ging nicht damals. Ja? Aber die haben ja schon Erfahrungen und da würde ich sagen, Zuspruch, Trost, aufgebaut werden. Es gibt Dinge, die Frauen einfach besser können, sich auch besser einfühlen können. Und wenn das auch bei uns in der katholischen Kirche mit einem Amt verbunden wäre, ich glaube, es kann nur ein Gewinn sein.
Gibt es in der Kirche, in der Geschichte Vorbilder von Frauen, die heute dienlich sein könnten, dass wir jetzt das ganze Thema wieder aufspielen?
Naja, es gibt schon Kirchenlehrerinnen zum Beispiel, aber es hat bis 1970 gedauert. Katharina von Siena und Teresa von Avila, dass Paul VI. Die zu Kirchenlehrerinnen erhoben hat. Benedikt XVI. Andererseits hat per Dekret, also ohne großen Firlefanz, Hildegard von Bingen auch besonders hervorgehoben. Das sind aber zunächst mal Ehrentitel. Es gibt natürlich Äbtissinnen, die ja auch Stab haben, Ring haben, Pektorale haben, die auch das Evangelium früher verlesen konnten, ja. Das ist schon was. Ich würde mir wünschen, dass es mindestens den Diakonat für die Frau gibt. Meine Beobachtung ist einfach, dass die Kirche natürlich im Moment auch in einer gereizten Stimmung ist. Und was soll ein Papst machen, wenn die einen sagen, wenn die Frauenweihe kommt, ist das nicht mehr katholisch, stellen dann auch den Papst sozusagen unter Häresieverdacht, der kennt die Tradition nicht, und die anderen sagen, wenn es keine Frauenweihe gibt, trete ich aus. Oder sie machen ihre eigene Liturgie, ziehen sich zurück und das ist schon bestürzend. Und da ist natürlich die Frage, wie komme ich aus dem Dilemma heraus? Und gleichzeitig, vieles in der Geschichte der Kirche hat sich als Bereicherung herausgestellt, was man sich davor gar nicht vorstellen konnte. Man muss es halt manchmal probieren.
Ja, wir haben auch gerade Priestermangel rein, bei jedem Podcast reden wir drüber, wir haben Diakonenmangel. Wir würden eigentlich einen guten Dienst der Gesellschaft machen, wenn wir es erlauben würden, oder?
Jedenfalls ist das Potenzial da und alles, was sonst abwandert, ich meine heimliche Priesterweihen von Frauen, die es ja auf der Donau gab, das ist eine leidvolle Geschichte, die wurden exkommuniziert. Im Moment ist es einfach so, laut Kirchenrecht, zum Priester geweiht werden kann gültig nur ein getaufter Mann. Aber das ist Kirchenrecht. Mich überzeugt einfach die theologische Begründung nicht mehr, dass wir von Christus her nicht die Erlaubnis haben. Gut, es gibt eine Enzyklika dazu von Johannes Paul II., es gibt eine Erklärung der damaligen Glaubenskongregation, aber das sind auch keine unfehlbaren Dokumente. Ja, da könnte sich was ändern, wenn man will. Und auf der anderen Seite, was der jetzige Papst macht, ist ja sehr wohl, Frauen in Positionen zu bringen. Im Vatikan, da ist der Frauenanteil, nicht unter Putzfrauen bitte, extrem gestiegen, und demnächst wird eine Frau die Chefin des Gouvernatorats. Sie ist eine Ordensfrau. Es gibt eine Frau, die ist Präfektin einer Kongregation, wo ein Kardinal die Nummer 2 ist. Der darf natürlich nicht Sekretär des Dikasteriums heißen, sondern Propräfekt. Und da hat der Papst etwas Kluges gemacht, indem er nämlich die Potestas, die Amtsgewalt, nicht mit Weihe verbindet, sondern mit sich, mit dem römischen Pontifex. Dann kann der auch Frauen beauftragen. Das hat natürlich auch Kopfschütteln bei manchen ausgelöst, aber es geht. Und es gibt einige Hochqualifizierte, wie auch die Nathalie Bécard, die in der Bischofssynode die Nummer 3 ist, nach dem Kardinal Gregg und einem Sekretär. Und die bereichern die ganzen Debatten. Und der Papst sagt ja auch, wenn er eine knifflige Frage in eine Runde von Bischöfen und Kardinälen gibt, kommt dies oder jenes heraus. Wenn er dieselbe Frage in eine Frauenrunde gibt, kommt etwas anderes heraus, was er als fruchtbarer, inspirierender empfindet. Jetzt würde ich natürlich als Andreas Batlock dazu sagen, dann ziehe bitte die Konsequenz daraus. Mhm. Dieser Schritt fehlt.
Das ist gerade, was ich fragen wollte. Was tut sich da intern? Sie sind da scheinbar drin.
Ja, der Vatikan, die römische Kurie, ist natürlich eine jahrhundertealte, behäbige Institution. Drum fremdelt ja Papst Franziskus auch nach 12 Jahren noch damit. Und da gibt's beharrende Kräfte, und das war noch nie so, und das können wir uns nicht vorstellen. Und gleichzeitig hat ja auch das Projekt Weltsynode die beiden Sessionen im Oktober 23 und 24 gezeigt. Es geht auch mit Frauen. Da waren ja nicht nur Bischöfe stimmberechtigt, sondern auch Nichtgeweihte. Männer und Frauen, noch nicht wahnsinnig viele, aber die waren stimmberechtigt, und das hat dort auch das Gesprächsklima verändert. Wenn man nicht dem Papst gegenüber sitzt wie im Theater oder im Kino, sondern an diesen runden Tischen, die übrigens aus Bangkok kamen, auf Augenhöhe, Bischöfe, Kardinäle, Professorinnen, Laien gemischt. Es war natürlich auch ein geistlicher Prozess, und ich denke, ein Umkehrprozess kommt nur, wenn wir das alles viel spiritueller und geistlicher angehen. Aber nach 12 Jahren Beobachtung Franziskus muss ich auch sagen, alle Reformpläne nützen nichts, wenn sich das nicht auch in der Organisationsstruktur der Kirche abbildet. Und das heißt, Kirchenrecht und Dogma ändern oder verändern. Und da gibt's ja auch Spielräume, die man nutzen kann.
Und wichtig ist, dass die da an den Tischen sitzen, vor allem die Frauen, nicht das Gefühl haben müssen, ich habe mir jetzt den Platz endlich erobert. Du hast gerade, Martin, das Verb erlauben, wann erlauben wir Frauen gebraucht, da bin ich in dem Zustand des Zusammenzuckens, weil ich sage, genau das müssen wir nicht, genau wie bei der Zölibatsfrage. Es geht nicht darum, den Zölibat abzuschaffen, sondern ich bin in einer Kirche groß geworden, und ich lebe eine Kirche in meiner Verkündigung, in der die Kirche eine Gemeinschaft ist, die nicht etwas abschafft oder eventuell erlaubt, sondern die sich die Freiheit nimmt, zu gestalten. Dass wir heute hergehen und sagen, wir haben verstanden. Wir haben verstanden, eine Kirche nach 2000 Jahren, die ist soweit und die kann das jetzt. Und wir haben einen Galaterbrief verstanden. Es gibt nicht mehr Juden, Griechen, es gibt nicht mehr Männer und Frauen. Wir sind alle angekommen auf demselben Level. Christus auch in der Amtsgewalt, in der Spendung der Sakramente, in der Leitung. Teilweise leiten sie ja schon, nur ohne sakramentale Ausstattung. Wir sind alle angekommen, und jeder kann dieses Amt übernehmen, der dazu von der Kirche befähigt wird. Und er landet nicht an diesem synodalen Tisch, weil er sich da durchgekämpft hat, sondern weil er berufen ist, wie alle anderen, auch unabhängig von seinem Geschlecht. Kirche kann das. Und das wäre so ein Anreiz, das wäre so eine Außenwirkung, das wäre so was Einladendes. Und ich habe mir das eigentlich erwartet, als junger Mann, als junger Student, das Konzil war ja erst vor 20 Jahren, jetzt geht's dann los. Also so war unser Unterdenken eigentlich. Kirche ist immer die, die die Arme breit macht und sagt, auf geht's, packen wir's, probieren wir nochmal was Neues aus.
Jetzt also beim Konzil waren wir schon mal weiter, das ist jetzt 60 Jahre her, aber es gab danach auch eine Art Rückbau natürlich. Und ich möchte nur daran erinnern, Philippa Rath, eine Benediktinerin, eine Brunhilden-Typ würde ich sagen, die hat ja dieses Buch »Frauen ins Amt« herausgegeben, wo es viele Zeugnisse gibt von Mädchen und Frauen, die über ihre Berufung zum Priestersein schreiben. Und dann gab es ein Nachfolgebuch, »Männer solidarisieren sich«. Sind auch einige Jesuiten drin, vor allem aber ist dort auch der Kardinal Marx drinnen. Es gibt auch Bischöfe und Kardinäle, die sich das früher nie vorstellen konnten, die aber einfach gemerkt haben, Dinge haben sich geändert. Es ist halt immer eine Frage, was sage ich und was sage ich nicht aus Angst vor Rom oder vor Konsequenzen. Wenn sie früher einen Satz gesagt haben zu wiederverheirateten Geschiedenen, zur Priesterweihe der Frau, zur Homosexualität, dann war ihre kirchliche Karriere beendet, bevor sie begonnen hat. Und es war natürlich auch ein negatives Auswahlkriterium für höhere Weihen, um es mal so zu sagen. Denken ist nicht verboten. Ich sage immer, Glaube muss belastbar sein, intellektuell belastbar, muss krisentauglich sein, argumentativ belastbar und nur mit frommen Sprüchen oder Bibelsprüchen herumzuwerfen. Und auch gar nicht zu fragen, warum ist das und wie ist das und, und. Es gab auch Frauen um Jesus, nicht nur den Zwölferkreis. Im Übrigen standen unter dem Kreuz stand ein Jünger, die anderen 11 waren weg, aber Frauen waren da. Und ich denke, wir müssten den Mut haben, das jetzt auch in Ämterstrukturen zu gießen. Aber natürlich, es ist letztlich auch eine Machtfrage, ja. Der Papst überträgt ja, dieser Papst, vieles an die Bischöfe und die trauen sich halt manchmal nicht. Dezentralisierung heißt, entscheidet selber, was vor Ort entschieden werden kann. Man war immer gewohnt, man fragt in Rom nach, die sagen sowieso, nein, ich würde ja. Dann dreht der Papst, dieser Papst den Spieß um und sagt, macht mal, Subsidiarität. Und die trauen sich nicht. Und das heißt auch, Bischöfe müssen mündig oder mündiger werden. Und dann merkt man schon, dass das sehr wohl auch ein Problem unter Laien ist. Da geben sich manche päpstlicher als der Papst und bedrohen den, stellen den unter Häresieverdacht. Ist der noch katholisch? Wann kann man den absetzen? Und da sehen wir halt auch im Blick auf die Schwierigkeiten, die es in der anglikanischen Kirche gab mit Frauenweihe und bei den Protestanten. Die haben da diese Kämpfe schon hinter sich. Bei uns wird es wahrscheinlich auch Kämpfe geben, aber ich denke, an der Frauenweihe geht kein Weg vorbei. Aber wenn es dazu kommt, da bin ich auch kein Prophet. Ich weiß nicht, ob es ich noch erlebe. Ich würde es bedauern, wenn ich es nicht mehr erlebe in meiner Lebenszeit. Aber es ist nicht mehr so viel Zeit.
Und an der Frauenweihe geht die Kirche nicht zugrunde. Das muss man halt auch sagen. Ich meine, so ein geübter und offener Blick in die Evangelien rein, das ist schon fast irgendwie zwischen den Zeilen versteckt, ermutigt ja dazu, wenn ich einen Lukas da anschaue, wie er die Frau hervorhebt oder solche Bibelstellen wie Maria und Martha. Maria, die zuhört, die Martha, die werkelt und die Maria hört zu und sie hat dann den besseren Teil erwählt. Was rauskommt, ist am Ende, dass die Maria zu einer Rabbinerin praktisch erklärt wird. Das ist eine mega Provokation. Ostern, was wir in wenigen Wochen feiern, es geht, Frauen verkünden diese Botschaft als allererstes. Die Frauen unterrichten die Apostel. Also da stecken ja lauter Aufforderungen drin und die sollte man halt dann in dieser Form ernst nehmen. Aber mal eine ganz praktische Frage. Also Dezentralisierung, ja. Trotzdem, es ist ja nicht möglich, dass meinetwegen irgendein Bischof sagt, also in meiner Diözese ist es möglich. Wir weinen jetzt die Frauen, das Kirchenrecht steht dagegen, nur ein getaufter Mann kann zum Priester geweiht werden. Also die Dezentralisierung endet ja dann auch an so einer Mauer. Da ist die Einladung vom Papst, macht er mal und dann schauen wir es uns an, die ist ja ganz nett gemeint. Aber ich muss natürlich ja dann als Bischof die Kompetenz haben, dass ich sage, Erinnerung an die südamerikanischen Diözesen und an die Synode, die es da gab, wo man eben gesagt hat, die Viri Probati sollten eine Normalität für uns werden und so weiter. Was nützt mir meine Kreativität oder auch mein Mut, als Bischof es anders zu machen, wenn ich die kirchenrechtliche Erlaubnis nicht habe?
Also in manchen Bereichen ist es natürlich möglich. Frauenweihe ist natürlich jetzt ein spezielles Thema. In Essen, in Rottenburg, Stuttgart, anderswo, in Linz auch in Österreich, können Laien taufen, Frauen auch, und auch Gemeinde leiten. Bischof Erwin Kreutler am Xingu in Amazonas, Austro-Brasilianer, wir sind Landsmänner aus Vorarlberg. Der hat mal gesagt, er will wo eine Kirche einweihen, hat dort Tage gebraucht, bis er hinkam. Das ist eine riesige Fläche, größer als Deutschland, sein Bistum. Dann sieht er keinen Altar und fragt, wo ist denn da der Altar? Und dann sagen die Leute, ja, bei uns kommt vielleicht einmal im Jahr ein Priester vorbei und sonst müssen wir allein Liturgie feiern. Wenn ein Priester kommt, dann stellen wir einen Tisch hinein, sonst haben wir Wort Gottes feiern. Und da sagt er dann schon, wenn Eucharistie die Quelle und der Höhepunkt eines Gemeindelebens sein kann und das die rare, rare Ausnahme ist, einmal im Jahr oder vielleicht noch weniger, dann kann es doch nicht nur daran liegen, dass nur Männer geweiht werden können. Ja? Und dann erzählt er weiter, er hätte das dem Kardinal Ratzinger gesagt, als Kurienkardinal, der hat gesagt, ja, das ist schwierig und Zölibat abschaffen oder freistellen. Dann hätte er das dem Benedikt XVI. Gesagt, als er Papst war. Der hätte gesagt, ja, beten Sie für mehr Priesterberufungen. Dann hat er dieselbe Problematik dem Franziskus vorgelegt und der hat gesagt, machen Sie mir kühne Vorschläge. Aber da hat der Pfarrer Schissler schon recht, wenn es dann kühne Vorschläge gibt, was wird daraus? Und da gibt es halt auch Machtkämpfe in der Kirche und da müssen wir durch Konflikten ausweichen oder mit Totschlagargumenten Debatten beenden, die köcheln dann unterirdisch weiter, das ist nie gut.
Aber das genau zermürbt den einfachen Katholiken.
Glaube ich auch.
Das zermürbt ihn, weil er sagt, ich bin bereit, ich war bei Veranstaltungen, ich weiß jetzt nicht mehr wer, und dann hat es ihm geheißen zum Thema Ökumene und Interkommunion, gemeinsame Mahlfeiern und so, und dann hat es von verschiedenen Seiten, katholisch und evangelisch, hat es dann immer wieder geheißen, wir sind noch nicht so weit, wir sind theologisch noch nicht so weit. Dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich war so weit. Und meine Leute sind so. Bei mir ist mit Sicherheit jeder Zehnte am Sonntag in der Kirche ist evangelischer Christ. Ich käme nicht auf die Idee, ihn wegzuschicken. Ich habe das Recht gar nicht dazu, ich habe es nicht einmal kirchenrechtlich dazu, ihn wegzuschicken. Also wir wären soweit. Hört halt einmal Volkes Stimme, wie weit sie schon sind. Und warum man da zu weniger hinhört, das zermürbt die Menschen.
Wir müssen Koalitionen schmieden, würde ich sagen, uns zusammentun. Ja, und ich appelliere immer an den langen Atem, aber ich sehe das schon, was der Pfarrer Schissler hier sagt. Manchen geht lange atmen aus. Manche sagen, wir waren schon mal viel weiter. Da war natürlich auch Papst Franziskus eine riesige Projektionsfläche. Ist dann die Frage, was sein Nachfolger tut, wie er weitergeht. Ich bin, was die Strukturen angeht, zuversichtlich, weil das Projekt Synodalität viel ermöglicht. Aber jetzt sind die Bischöfe am Ball. Allerdings in der Frage der Frauenweihe kann kein Bischof allein handeln. Der wird sofort aus dem Verkehr gezogen. Das muss schon der Papst entscheiden oder auf einem Konzil. Und da gibt's ja auch Forderungen, das ist eine so gravierende Materie, da hängt auch die Zukunft der Kirche dran, dass da auf einer seriösen Ebene, wahrscheinlich in einer Synode darüber, ernsthaft, ehrlich, offen, transparent gesprochen werden muss.
Und dann sehe ich eigentlich die Gefahr der Kirchenspaltung nicht so groß, wenn wir synodal entscheiden, als wenn ein Papst sagt, ich habe jetzt den Schneid, ich mache das jetzt mal.
Ein pastorales Schisma gibt's ja schon länger, wie eine Johanna Rahner oder eine Regina Pollack sagen, da machen wir uns ja auch was vor. Und manche Liturgien sind einfach sterile Männerliturgien alter Männer. Ich meine, ich bin jetzt erst 62, so wie du, aber es gibt ja Domliturgien, wo man meint, man sei in der Staatsoper. Aber das taugt natürlich manchen.
Ist ja gut so, die Vielfalt macht's ja aus. Zu mir hat einmal jemand gesagt, der gerne zu mir in die Kirche geht, hat gesagt, ich bin gern bei Ihnen, aber nur alle 14 Tage, weil jeden Sonntag hält das nicht aus. Da brauche ich dann eine Portion Michaelskirche, da brauche ich eine Portion Dom oder irgendwas anderes. Dann sage ich, das ist wunderbar. Sage ich, genau deswegen bietet man diese Vielfalt an. Stell dir vor, das war ein Einheitsbrei. Und das macht uns als katholische Kirche eigentlich so attraktiv, dass man so eine Bandbreite anbietet.
Also ich habe auch nichts gegen ein lateinisches Hochamt, nicht? Aber man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Jesus war nicht katholischer Priester und ist nicht mit dem Kollar herumgelaufen und hat einen anderen Umgang mit Frauen gepflegt als manche der Päpste, die sich gerne auf Jesus berufen haben.
Zu der Vielfalt gehört auch, dass Sie ein Buch jetzt rausbringen, Jesus Glauben. Was hat Sie motiviert, dieses Buch geschrieben, zu schreiben und was wollen Sie damit erzählen?
Ein Jubiläum. Wir haben heuer ein heiliges Jahr. Vor 1700 Jahren gab es ein Konzil, das gestritten hat, wer ist Jesus, was heißt es, Gott und Mensch. Da gab es Arius und Arianer, die haben das ganz anders gesehen als die Mehrheit. Und entschieden wurde dann in einer Definition, Jesus ist wesensgleich mit Gott, dem Vater, also nicht nachträglich Gott geworden, adoptiert worden sozusagen, sondern eines Wesens. Das griechische Wort Homoousios kommt in der Bibel nicht vor, das wurde gefunden. Der Streit wurde dann auch nur oberflächlich beigelegt. Er hat weiter geköchelt bis zum Konzil von Chalcedon 451. Meine Überlegung war, was heißt das heute, 1700 Jahre später? Was heißt das heute für Menschen, die sagen, was habe ich damit zu tun? Wo ist denn Nicäa? Das heißt heute Itznik, irgendwo in der Türkei. Nur stellt sich diese Frage bei vielen Dingen im Glaubensbekenntnis natürlich. Und jeden Sonntag bekennen wir das. Und meine Frage ist, glauben wir auch, was wir bekennen? Oder tun wir nur so? Und da merken wir, dass vieles auch ein Sprachproblem ist. Und das bloße Repetieren, Wiederholen von Formeln heißt noch nicht, dass ich die existenziell nachvollzogen habe. Und ich habe versucht, es in einem Essay von nur 144 Seiten, mein erstes Jesusbuch hat 320 Seiten, unterzubringen. Und ich sage, ich habe meine Ururgroßmutter auch nicht gekannt, aber ich habe mir sagen lassen, die gab's. Jetzt kann ich natürlich sagen, warum glaube ich, dass Jesus gelebt hat? Das ist 2000 Jahre her. Wir glauben eben Zeugen, Menschen, die glaubwürdig sind. Und wenn ich denen glauben kann, dann kann ich auch Jesus glauben, trauen und dann kann ich auch an ihn glauben und was über ihn in diesen 2000 Jahren Kirchen- und Theologiegeschichte definiert wurde. Und wenn wir uns dann immer vergewissern, ob wir uns treffen, ja, jede Firma würde sagen, was ist denn mit dem Mission Statement, mit dem Leitbild? Und da machen wir es uns in der Kirche manchmal zu einfach, wenn wir nur auf den Wortlaut schauen, ohne zu gucken, ob ich das auch wirklich nachvollziehen und innerlich bejahen kann. Und das ist wichtig.
Da sind wir direkt bei Albert Keller. Kein Formelglaube, meine Herren, hat er uns zugerufen in der Vorlesung. Kein Formelglaube.
Ja.
Und die Heiligen holt er mir bitte von den ganzen Stelen runter und lebt es hier, was sie euch, auch wenn sie sie nicht persönlich gekannt haben, vorgelebt haben.
Ich erzähle immer meinen Studenten immer, wenn ich in Urlaub fliege, gehe ich in ein Flugzeug rein und ich kenne den Piloten auch nicht, ich sehe ihn auch nicht mal. Aber ich habe den Glauben daran, dass ich am Urlaubsziel ankomme. Warum glaube ich an den Piloten, aber an Jesus und an Gott nicht?
Guter Vergleich.
Aber ich finde, das kann man nicht sehr so wichtig, weil was ist da gerungen worden? Da geht es wirklich um die Existenz des christlichen Glaubens. Und da sage ich, dann ist doch meine Kirche schon ein bisschen, wie soll man sagen, feige, oder? Wir reden über Strukturfragen, ja, Zölibat, Priestertum der Frau und so weiter. Da geht es nicht um die Existenz des Glaubens, da geht es nicht um das Wohl und Wehe, wie kann ich überhaupt christlich glauben, sondern wie stellt sich Kirche auf. Und darum ist so ein Buch vielleicht ein guter Beitrag, dass man sich immer wieder auf das Wesentliche besinnt. Ihr jammert, weil ihr kein Brot dabei habt, kümmert euch doch darum und erinnert euch daran, ich war doch immer da für euch.
Danke für den Werbeblock.
Sehr gerne. Nein, ich sage immer, den Glauben erkenne ich in der Stille, auch im Flugzeug. Das Flugzeug fliegt weiter, ich bin in der Stille, ich schlafe vielleicht und ich merke, alles ist gut.
Und auch zum Flugzeug gibt es eine schöne Stelle, wenn du mal einen Atheisten triffst, 10.000 Meter Höhe, starke Turbulenzen, kein Atheist mehr da. Vielleicht noch eine Frage zum Konzil von Nicäa. Einer der bedeutendsten Teilnehmer ist der heilige Nikolaus von Myra, richtig?
Also es gibt ja keine Protokolle von dem Konzil und viele wissen im Übrigen auch nicht, es hat ein Kaiser einberufen, nicht ein Papst. Wow, cool. Und die meisten Teilnehmer waren aus dem Osten, aus der Westkirche, Rom oder Cordoba kamen 3 oder 4. Es war ein Theologenstreit, aber der Kaiser wollte die Ruhe in seinem Reich haben. Man hat gemerkt, es driftet alles auseinander. Dann war das wirklich ein Theologenstreit, aber da gab es natürlich auch Gewinner und Verlierer. Und es war ein Scheinsieg, nur es wurde wirklich theologisch gerungen. Und ich kann ein Konzil auch deshalb akzeptieren, weil ich Respekt habe vor den Denkleistungen derer, die damals dabei waren. Das betrifft ja dann auch Chalcedon oder Ephesus oder Konstantinopel, Trient, die beiden vatikanischen Konzilien. Da können wir es uns nicht so leicht machen und sagen, es geht mich nichts mehr an. Und gleichzeitig muss man ja auch unterscheiden, das gehört auch zur intellektuellen Redlichkeit, wird da was behauptet oder habe ich mir das angelesen? Was ein Arius wollte, der als Heretiker verurteilt wurde, und was seine Anhänger, die Arianer, wollten, das waren zwei verschiedene Dinge. Und das muss man natürlich auch theologisch durchblicken, was der Kaiser Konstantin nicht getan hat. Darum ist ja der Konflikt weitergeschwelt, aber in jedem lateinischen Credo haben wir dieses Consubstantialitatem Patris. Was heißt das? Ist das dann nur in einer Mozartmesse, wo wir dann so drüber gehen, drüber singen, oder hat es wirklich eine Bedeutung? Und da müssen wir uns schon vergewissern, vor allem wenn die Kirchenstudie sagt, dass gerade noch 30% der Katholiken die Essentials unseres Glaubens glauben können, glauben wollen, für wahr halten, aber es geht eben, wie auch Albert Keller sagte, nicht um für wahr zu haltende Sätze, sondern Glauben hat immer mit Vertrauen und mit Zutrauen zu tun. Und dann natürlich auch einer intellektuellen Redlichkeit. Das ist nicht nur einem Jesuiten wichtig.
Und sie müssen Bescheid wissen. Darum würde man sich wünschen, ich habe in meiner Gymnasialzeit nie was gehört vom Konzil von Nicea, im Studium dann, Gott sei Dank. Ich würde mir wünschen, wir sind ja KEG, sind wir ja für viele Religionslehrer zuständig, dass wir sowas auch im Religionsunterricht mal jungen Menschen anbieten und sagen, schaut her, wie eure Vorfahren, die ihr nicht gekannt habt, um euren Glauben gerungen haben. Hier ist ein Dokument dafür.
Aber das ist ja die super Abschlussfrage jetzt. Wir wollen mit was Positivem enden. Wo wünschen Sie sich, wo hoffen Sie sich, wollen Sie mehr davon sehen in der Gesellschaft oder in den nächsten 100 Jahren? Wo wünschen Sie sich ein Mehr?
Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht nach Spiritualität gibt. Das lässt sich nicht mehr so kirchlich einfangen, wie das früher der Fall war. Es ist immer auch ein Sprachproblem. Und eine Liturgie, in der alle möglichen Themen vorkommen, da kann man sich ja manchmal auch fragen, wo bin ich da? Und auf der anderen Seite, dass wir alle Transzendenz verwiesen sind, um es jetzt mal geschwollen zu sagen, das merken wir ja alle. Und wenn es einen Terroranschlag gibt, wenn es eine Katastrophe gibt und die Leute in Kirchen oder in einen Dom strömen, weil sie nicht wissen, wohin mit ihren Fragen, mit ihrer Wut, mit ihrer Trauer, mit ihrer Aggression, da merkt man ja dann schon, dass eine brennende Kerze sozusagen die Restspiritualität des säkularisierten Menschen ist. Aber ohne diese brennende Kerze ist es dann noch viel kälter und grauenhafter. Mhm. Wie wir mit manchen Dingen umgehen. Und deshalb braucht es Glauben und deshalb braucht es auch Kirchen, die Glauben vermitteln können.
Wow. Vielen Dank.
Gut, okay. Danke.
Gerne, Herr Goppel. Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir hören uns wie immer jeden ersten im Monat und auch im Kirchenradio. Bis zum nächsten Mal.
Das war Pausengong. Der Bildungspodcast der KEG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.